und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iran für Anfänger, einem Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. Gemeinsam mit Gästen aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Alltag nähern wir uns Irans Vielfalt an. Es geht um Perspektiven und nicht um Eindeutigkeit. Sprechen wir heute darüber, welche Vorurteile durch den Iran-Hype entstanden sind und wie ganzheitliches Reisen im Land tatsächlich gelingen kann. Und wir sprechen heute mit Matthias. Schön, dass du da bist, Matthias.
Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Eigentlich müsste jetzt ja eine sehr knackige Vorstellung folgen, aber es ist nicht so einfach mit dir. Du bist nämlich sehr viel und zwar ein selbstständiger Reiseleiter, du bist Gründer, studierter Religionswissenschaftler, du fotografierst, schreibst und machst auch Bildungsarbeit. Wie kommt das denn, dass in all dem, was du tust, Iran im Vordergrund steht?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mich ehrlich gesagt auch sehr oft gestellt in meinem Leben. Ich glaube, dass ich dir da keine befriedigende Antwort drauf geben kann. Vielleicht das eine, was mich mehr bewegt hat, ist die Frage, wie wir leben wollen, wie wir zusammenleben wollen und wie ein gutes Leben auszusehen hat. Das ist ein bisschen die Frage, die mich dazu gebracht hat, Religionswissenschaft zu studieren und vielleicht auch das Element, was mich dann an Iran gefesselt hat, weil das werden wir vielleicht gleich auch noch hören. Iran ist einfach so wahnsinnig vielfältig an Lebenswirklichkeiten. Und das ist auch ein Punkt, der ja bei uns oft verloren geht. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen, iranischer Denker aus der Zeit vor der Revolution, aus der Zeit nach der Revolution, aus den letzten Jahren. Und ich war eigentlich begeistert davon, wie viel passiert, wie viel unterwegs ist, wie viel immer schon in Iran gedacht worden ist über die Frage, wie wir zusammen leben wollen. Und wir denken ja oft im Westen, dass es ein einheitlicher schwarzer Block sei. Den Namen Mullah-Staat nehme ich nicht gerne in den Mund, weil ich finde einfach verkürzt viel zu sehr, für was Iran eigentlich steht.
Wann bist du das erste Mal nach Iran gereist?
Ich bin 2010, 2011 das erste Mal nach Iran gereist, ja. Also im Teil von meinem Studium. Und das war noch die Zeit, in der Ahmadinejad in Iran regiert hat und ja maßgeblich das Bild in den Medien nach außen mitgeprägt hat, ne? Gleichzeitig war die Stimmung im Land auch eine andere, als sie in den letzten Jahren war, definitiv.
Was war ein besonderer Moment von deiner ersten Iran-Reise?
Ich glaube, besonders für mich war vor allem, dass ich mich von Anhieb wohlgefühlt habe, auf eine bestimmte Weise. Und das liegt vielleicht daran, dass ich eben, dass mich diese Dichtheit, wenn man so möchte, von Lebenswelten sehr stark fasziniert hat. Ja, es ist daneben aber gleichzeitig auch das, denke ich, vielleicht, was viele Leute reizt, wenn sie nach Iran kommen zum ersten Mal. Ganz einfache Dinge wie die Offenheit der Menschen, ja, dass Menschen auf der Straße auf dich zugehen, dass sie dich anlachen, dass sie mit dir sprechen, dass sie Interesse an dir als Person haben, dass sie aber auch untereinander offen sind. Natürlich, wenn man in Iran lebt und wenn man dort viel Zeit verbringt, dann lernt man auch die Nuancen des Zusammenlebens besser kennen. Aber der erste Eindruck ist meistens so, auch von den Reisenden, die ich begleite, sehr, sehr positiv. Dazu kommt die weite Landschaft in Iran, die mich immer fasziniert hat. Iran ist ein riesiges Land. Ja, um sich das klarzumachen, vielleicht ein Beispiel. Die Wüste in Iran, allein die zentrale Wüste in Iran ist so groß wie Großbritannien. Und das, was dann davon noch bleibt, also da, wo die Menschen außen rum siedeln, weil die Wüste ist ja nicht sehr stark bewohnt, ist immer noch so groß wie Spanien, Frankreich, Italien und die Schweiz zusammen. Es gibt einfach Weiten, die man so in Europa nicht kennt. Ich bin in der Schweiz geboren und ich liebe die Schweizer Alpen, aber es sind halt Schluchten, ja, es sind kleine Täler und man hat nicht das Panorama, was sich einem in der iranischen Steppe oder in der iranischen Hochebene auftut. Das ist vielleicht was man dann in der Mongolei oder anderswo in Asien, wo die Länder eben weit sind, finden kann. Und was mich darüber hinaus auch fasziniert hat, ist das chaotische Moment, wenn man so möchte. Das merkt man in Iran ganz klar, ähnlich wie vielleicht in Indien. Wenn man über die Straßen geht, dass es kein klares System gibt, wie hier, wer steht wo in der Ampel und wartet wie lange, sondern dass es ein großes, turbulentes Durcheinander ist, in das man sich am Anfang gar nicht reintraut. Ich weiß auch genau, wie ich angefangen habe, in Iran Autofahren zu lernen. Ja, Ich habe erst mal jahrelang geübt, als Beifahrer im Taxi inklusive Auge zu halten teilweise, wenn es dann sehr schnell wurde, wenn Motorradfahrer kreuz und quer reinschießen. Ist ein bisschen so wie bei so einem PlayStation-Spiel. und dann versucht, irgendwelchen Hindernissen auszuweichen, die von vorne und von hinten und von der Seite reinschießen. Aber trotzdem gibt es in alledem irgendwo ein System. Und das ist vielleicht das Spannende dabei, dass man sich in was fallen lassen kann, in einen Fluss fallen lassen kann und die Menschen von sich alleine aus, ohne dass man es vorher definiert hat, aufeinander Rücksicht nehmen, aufeinander Acht nehmen. Ich meine, ich will das nicht beschönigen. Es gibt in Iran auf jeden Fall mehr Autounfälle als in Europa. Aber gleichzeitig funktioniert es, ja. Und ich denke, das ist vielleicht sowas, was viele von uns in Europa, die ja nach Osten reisen, vielleicht auch als eine Art von Befreiung wahrnehmen. Dieses Heraustreten aus dem alltäglichen, systematisierten Arbeitsrhythmus, den man eigentlich in Europa so kennt. Und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich in gewisser Weise auch Orientalist, weil ich das einfach lieben gelernt habe und ein Stück weit vielleicht, wie soll ich sagen, mich darin heimisch gefühlt habe, ehrlich gesagt.
Bist du auf Antworten auf deine Frage gestoßen in Iran? Wie wollen wir leben? Es ist ja jetzt nicht, also es gibt zum einen das Gefühl in Iran, was du beschrieben hast, aber es gibt ja auch andere Seiten. Merkst du da manchmal eine Spannung zwischen diesen, ja, schon auch Extremen?
Definitiv, ja. Die Spannungen sind von Anfang an da. Das ist auch ein Grund, warum mich Iran eben fasziniert, dass man Iran einfach nicht wirklich definieren kann. Ich denke, man findet überall, auch in Deutschland, wenn man verschiedene Menschen fragt, wie sie sich ihr Leben vorstellen, ganz unterschiedliche Antworten. Ich denke, auch in Iran gibt es verschiedene Vorstellungen, wie ein Leben auszusehen hat, was sinnvoll ist. Was in Iran spannend ist, ist, dass das so offensichtlich ist. Also man denkt von außen, es wäre alles nur im Verborgenen möglich und eigentlich wäre gar nichts möglich, weil das System so rigide ist. Aber das Interessante ist eigentlich, dass so viel durcheinander passiert und dass man das schwer greifen kann. Ja, es passiert viel in Zwischenräumen, in privaten Räumen. Aber gleichzeitig kann man auch in Parks, in der Öffentlichkeit, in Cafés, in Gemüseständen, beim Taxifahren, über die Wahlen sprechen mit Leuten, über Dinge, die sie bewegen, die sie im Alltag bewegen, über Politik, über die Wirtschaft, über die Sanktionen der Amerikaner, darüber, was die Europäer gerade machen. Das ist irgendwo spannend, weil ich werde in Deutschland eigentlich nie darauf angesprochen, zum Beispiel, welche Rolle die Europäer einnehmen zurzeit bei den Sanktionen, wie sich die Europäer verhalten gegenüber Iran und was man tun könnte. Aber es sind Fragen, die in Iran gestellt werden, zum Beispiel. Ich denke, dass man Iran, wenn man Iran verstehen möchte, am allerersten über die Brüche in der Gesellschaft vielleicht verstehen kann. Wobei sich ein völliges Verstehen, denke ich, nie wirklich auftut. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich immer noch da bin.
Wir haben im Vorgespräch vor allen Dingen auch über zwei Orte gesprochen, die dich und deinen Blick auf deine Arbeit als Reiseleiter besonders geprägt haben. Das ist zum einen Bam, eine Stadt im Südosten des Landes, und zum anderen Esfahak, ein Dorf mitten in der Wüste. Was ist denn deine Geschichte mit diesen beiden Orten und warum haben die beiden dich so geprägt?
Wenn ich mich frage, was mich als Reiseleiter ausmacht, dann ist das quasi die Summe der Erfahrungen, die ich vor Ort gemacht habe. Und das ist natürlich die Zeit des Studierens in Teheran, mit Freunden rausgehen, auch feiern gehen, dann reisen, unterwegs sein, Leute in ganz, ganz verschiedenen Lebenssituationen begegnen. Ich bin in Iran viel mehr gereist als in Deutschland und kann deswegen dort die Nuancen viel besser wahrnehmen mittlerweile. Und viele der Menschen, die mir unterwegs begegnet sind, mit denen arbeite ich heute zusammen. Und ich bin sehr, sehr froh darüber. Und von daher denke ich, dass da eine ganze Summe an Dingen zusammenkommt, die meine Arbeit in Iran geprägt haben. Zu Bam und Esfahak, das sind zwei Orte, die meinen Blick auf jeden Fall für meine Arbeit in Iran sehr stark geprägt haben. Das kann man schon sagen. Es sind beides Orte, vielleicht kurz zur Einordnung der beiden Orte. Es sind beides Peripherieorte. Bam ist ungefähr 200 Kilometer südöstlich von Kerman, im Süden von der Wüste Lut, die auch mittlerweile zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Und Esfahak ist auch ein Ort in der Wüste, aber nicht in der Nähe von Bam, sondern 1000 Kilometer weiter nord, ja, leicht westlich, Richtung Tabas in der zentralen Wüste von Kavir. Und die beiden teilen eigentlich zwei Sachen, und zwar sind sie beide durch ein Erdbeben verwüstet worden. Vielleicht können sich einige Zuhörer und Zuhörerinnen noch erinnern, die vielleicht vor 2003 in Iran unterwegs waren. Da war Bam eine der Hauptattraktionen in Iran zu sehen. Ganz einfach, weil es die größte zusammenhängende Lehmziegelanlage der Welt war zu der Zeit. Sie ist 2003 durch ein sehr starkes Erdbeben genau im Zentrum völlig verwüstet worden. Und es ist circa ein Drittel der Bevölkerung damals im Ort gestorben. Also es war eine große Tragödie für das Land und für die Bevölkerung der Stadt Bam auf jeden Fall. Esfahak teilt dieses Schicksal. Esfahak wurde vor 40 Jahren vom Erdbeben getroffen, das in der Region von Tabas stattgefunden hat. Und auch Esfahak wurde zum Teil zerstört, nicht so stark wie Bam, aber trotzdem auch zerstört. Das Zweite, was die beiden Orte teilen, ist, dass sie Peripherieorte sind im Sinne von strukturschwache Orte, kann man so sagen. Also wenn man nur nach Teheran reist und nur nach Isfahan reist, vielleicht nach Mashhad reist oder Shiraz, dann kommt einem Iran sehr urban vor. Dann kommt einem Iran sehr fortschrittlich vor. Man denkt nicht, dass irgendwas knapp sein könnte oder dass was fehlt, dass irgendwo ein Mangel bestünde. Das wird einem bewusst, wenn man diese Orte verlässt und wirklich aufs Land rausgeht und in die Kleinstädte geht. Beide Orte sind betroffen von dem Phänomen, was überhaupt iranische Kleinstädte betrifft, nämlich eine Abwanderung von Jugend. Wenn man in solche Orte geht, ist es meistens so, und das sind stellvertretende Orte für viele andere Orte in Iran, dass junge Leute meistens den Weg nach Teheran suchen oder nach Isfahan oder in eine andere große Stadt wie Yazd und von dort aus dann bestmöglich ins Ausland reisen. Ich glaube, jedes Jahr verlassen ca. 50 bis 180.000 junge Iraner und Iranerinnen das Land. Und was mich bei diesen beiden Orten so geprägt hat, unter anderem ist, dass diese verschieden auf ihre Situation reagiert haben oder regieren heute und dass ich das so verschieden wahrnehmen konnte.
Wie reagieren die darauf?
Vielleicht fange ich mal mit Bam an, ja. Ich bin nach Bam gegangen, um für eine iranische Reiseagentur zu arbeiten. Tatsächlich bin ich dem, wenn man so sagen möchte, Goldrausch des aufbrechenden Tourismus nach 2015 gefolgt und habe mir überlegt, dass ich die Arbeit mit Menschen so gerne mache, dass ich mich da spezialisieren möchte und habe mir überlegt, dass ich das am besten in Iran machen kann, um zu lernen, wie Unternehmen in Iran arbeiten im Tourismus. Also habe ich mir überlegt, wo ich das mache und ich bin dann über Kontakte und Freunde an eine Agentur in Bam gekommen und ich dachte, das passt sehr gut, weil ich eben auch raus wollte, ne, aus Teheran. Ich wollte nicht immer nur in die Großstadt erleben, sondern ich wollte in die Kleinstadt. Und als ich gesagt habe, hey, ich bin da, ich habe Lust, was zu machen, ich kann mir das vorstellen und ich habe auch schon Erfahrung, könnte mich brauchen, dann haben die gleich gesagt, ja, machen wir. Was ich dann dort gemerkt habe, als ich habe angefangen, dort zu arbeiten mit sehr vielen Lernen. Ich war Programmmanager, habe mir viel vorgenommen, habe mir vor einen Plan ausgearbeitet und bin relativ schnell auf den Boden der Tatsachen geholt worden, dass Dinge einfach nicht funktionieren wie in Teheran und auch nicht funktionieren wie bei uns. Ja, es ist einfach was anderes, wenn man so weit weg von Teheran lebt. Und es ist auch was anderes, habe ich dann festgestellt, wenn man in Iran arbeitet und lebt, als wenn man in Iran reist und studiert. Man hat einen anderen Status. Und das habe ich dort gelernt. Es gibt natürlich eine viel strengere soziale Kontrolle. Ich meine, es ist bei uns im Dorf ja das Gleiche, ne? Aber ich habe das schon stark gemerkt. Also wenn man rausgeht, wenn man sich mit Leuten treffen möchte, dann wird die Frage gestellt, mit wem gehst du raus? Ist die Person verheiratet? Ist sie nicht verheiratet? Wie reden die Leute später darüber? Oder die Kleidungsvorschriften sind natürlich ganz andere als in Teheran. Als ich anfing dort, habe ich zum Beispiel mal einen Workshop organisieren wollen zum Thema interne Abläufe optimieren und Kundenperspektive einnehmen, wenn man mit Europäern kommuniziert zum Beispiel. Ne? Der Workshop ging völlig nach hinten los. Statt dass wir dann Rollenspiele durchgeführt haben zum Thema, wie kommuniziere ich jetzt halt mit meinem europäischen Gegenüber, haben wir hinterher eine Grundsatzdiskussion darüber geführt, wer sollte sich an wen anpassen. Und da wurde mir plötzlich klar, dass mein Ansatz irgendwie schon sehr, wie soll ich sagen, vielleicht nicht elitär, aber ich habe es ja auf jeden Fall gut gemeint und ehrlich gemeint und mich auch versucht, da reinzusetzen in die Situation. Aber es kam einfach nicht an. Und ich habe dann gemerkt, dass ich erstmal zuhören muss. Dass ich erstmal gucken muss, was sind da für Bedürfnisse überhaupt da? Welche Rolle soll ich überhaupt einnehmen? Ich habe dann mit der Zeit erst gemerkt, dass ich nicht nur Teil einer Firma bin, sondern so auch Teil einer Familie geworden bin. Was man bei uns ja überhaupt nicht so kennt, ne? Und als Familie ist es so, dass man im Bam jedenfalls zusammensteht und dass man ja versucht, eine einheitliche Stimme zu formulieren und die nach außen zu vertreten. Es wird quasi intern zwar diskutiert, aber es wird dann Konsens gefunden, es wird immer noch ein Konsens gestrebt und der wird dann nach außen hin vertreten und verteilt. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Schwierigkeit für junge Leute in solchen Regionen, dann auch aus solchen Schema auszubrechen, wenn sie denn wollen. Ne? Das heißt, wenn junge Leute für sich sagen, sie möchten aber eben ihr Leben anders definieren oder einen anderen Weg einschlagen, ist es nicht immer leicht. Es gibt also ein sehr starkes so ein In-Group-Out-Group-Denken, wenn man so möchte. Also mein allererster Eindruck, als ich nach Bam kam, war, oh Gott, das ist super konservativ, super statisch. Es wirkt, als steht alles. Ich meine, es ist sehr heiß, das Klima ist heiß, es ist wüstenartiges Klima. Man hat im Sommer 45, 48 Grad. Da ist natürlich mittags keiner auf der Straße. Aber es fühlte sich einfach, wie soll ich sagen, im Vergleich zu allem, was ich vorher kannte, als Leben in Iran, sehr statisch an. Und es machte sich auch darin bemerkbar, dass zum Beispiel Entscheidungsabläufe in der Stadt nach dem Top-Down-Prinzip funktionierten. Ja, das heißt zum Beispiel, der Staat gibt dem Land und dem Land an der Stadt Gelder für touristische Zwecke. Ich meine, BAM ist ja auch eine mehrfache UNESCO Weltkulturerbestätte. Ja, das ist zum einen die Festungsanlage mit der Altstadt drumherum. Dann ist der Garten BAM selbst ein Weltkulturerbe, die Wüste drumherum, dann die Wasseranlagen, die Kanate. Also BAM hat touristisch eigentlich super viel zu bieten. Und trotzdem gab es so dieses Gefühl von einer Schwere, die irgendwie über allem schwebte. Und eine Sache ist mir immer auch noch im Kopf, dass ich immer gedacht habe, es gibt viel Potenzial hier zu machen. Und es gibt auch viele, viele junge Leute, die das Potenzial erkennen. Und trotzdem sind die Strukturen so, dass wenn das Geld dann kommt für die Stadt, für die Tourismus, Organisation, dann entscheidet der Bezirksrat darüber, wie mit dem Geld umzugehen ist. Und dann, der Bezirksrat kam eines Tages zu uns ins Büro und fragte mich, was ich davon halten würde, wenn BAM einen Park bauen würde für die Touristen und als Dankeschön für die Hilfe der ausländischen Staaten beim Wiederaufbau der Festungsanlage von BAM. Die Anlage ist mittlerweile zu guten 70% wieder aufgebaut und auch wieder sehr sehenswert. Und da hat unter anderem Deutschland auch einen großen Beitrag zu geleistet. Und also kam er und fragte, was ich von der Idee halten würde, weil er dachte, ich hätte eine gute Meinung zu. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich denke, dass das keine gute Entscheidung ist. Na, es war halt klar, dass aus der Perspektive von einem Reisenden der Park an sich keinen so großen Mehrwert hat. Ganz einfach, weil es eine sehr heiße Stadt ist und es gibt keinen Grund, selbst im Schatten lange zu verweilen in der Reisezeit, wo man dort ist. Wenn, müsste man gucken, dass man Dinge organisiert, die am Abend stattfinden. Und genau, was mir vor allem aufgefallen ist in der Zeit, war, wie groß die Fläche zum Beispiel der Festungsanlage ist und wie leer sie doch ist. Ja. Das heißt, es wird darüber gesprochen, einen Park vor der Anlage zu bauen, am besten noch mit Statuen oder Kunstfiguren als Dankeschön für die Hilfe der Länder. Aber es war kein wirklicher Nutzen darin zu erkennen, es war kein wirkliches Konzept darin zu erkennen, was der Mehrwert davon werden würde, für die Aufenthaltsdauer von Reisenden zu verlängern. Weil mir dann immer auch die Frage gestellt worden ist, was können wir tun? Früher waren so viel Gäste da und die blieben für mehrere Tage. Heute fahren sie alle nur durch, bleiben kurz eine Stunde für die Burg und fahren dann weiter. Genau, Esbahak ist ein gutes Beispiel dafür, was man eigentlich tun kann, um diese Frage zu beantworten. In Esbahak bin ich damals, ich habe da nie selbst gelebt, in Esbahak bin ich während den Reisen öfter gewesen und habe dann die Truppe vor Ort kennengelernt und war von Anfang an begeistert davon, schon bei meiner ersten Reise, dass es genau dieses Gefühl von Stillstand oder von statisch nicht gibt, sondern dass es sich dynamisch anfühlt, obwohl Isfahan noch viel kleiner ist. Also ich meine, viel kleiner als BAM. Ja, BAM, wir reden von einer Stadt in einer Größe von 130.000 Einwohnern und Isfahan sind knapp 1.000 Einwohner. In Isfahan hat sich was entwickelt über die Jahre und das ist auch ein Prozess von 10 Jahren. Ich habe viel Zeit mit den Leuten vor Ort verbracht und bin mir nachgegangen. In Esfahak hat sich über die Jahre was entwickelt, was für mich überhaupt ein Modellcharakter hat für Tourismus in Iran generell, aber auch für Aufbau von ruralen Gebieten in Iran. Weil es gibt generell ein Problem, dass einen starken ruralen Exodus gibt in Iran, von kleinen Orten in größere, von größeren in Metropolen und von Metropolen dann oftmals raus. Und in Esfahak ist zum ersten Mal eigentlich was passiert, dass es einen Umkehreffekt gab. Und zwar waren dort junge Leute, die auch weggezogen waren bereits für ein Studium von Computerlinguistik zum Beispiel nach Mashhad. Und dort vor Ort dann gehört haben, dass die älteren beschlossen haben, die Altstadt einzureißen. Also SVHK ist anders als BAM nicht genau dort wieder errichtet worden, wo es ursprünglich stand, sondern ein Stück daneben, so 500 Meter davon. Eigentlich gibt es also zwei SVHK. Einmal die Ruinen, die Altstadt, und dann das kleine neue Dorf. Und die Eltern haben dann beschlossen, dass sie ja die Altstadt zum Teil abreißen wollen, um dort neue Flächen für Landwirtschaft zu platzieren. Und Landwirtschaft ist das Haupteinkommen in ruralen Gebieten. Das gilt für SVHK genauso wie für BAM. Es gibt in SVHK dann noch drumherum in Tabas die großen Minen des Landes, die größten Kohleminen zum Beispiel Irans in unmittelbar in der Nähe. Das ist eine Einkommensquelle für Leute vor Ort. Oder in BAM sind es die Datteln. BAM ist natürlich ganz bekannt für die Musa Fatiba-Datteln. Jedenfalls ist gerade die Abhängigkeit von Landwirtschaft ein Problem, weil es einen Wassermangel gibt in Iran, der offensichtlich ist und der in den nächsten Jahren auch zum immer größeren Problem werden wird, wenn es keine adäquate Lösung dafür gibt. Und B ist immer noch ausgereizt. Das heißt, Iran hat sehr lange versucht, in der Zeit von Rafsanjani wirtschaftlich möglichst autark zu sein. Das ist immer noch der Fall. Ich meine, das hat auch gute Gründe, außenpolitisch gesehen. Landwirtschaft war dann ein Punkt, ein Element quasi, um diese Autarkie zu gewährleisten. Also wurde quasi gesagt, jeder Mensch, jeder Bauer, der Landwirtschaft betreiben möchte, wird auch unterstützt darin. Also haben Menschen fleißig Landwirtschaft betrieben und irgendwann eben aufgrund von Wassermangel, aber eben auch aufgrund von Übernutzung der Böden und aus anderen Gründen war das nicht mehr sehr ergiebig. Und ein Grund dafür, warum junge Menschen wegziehen, weil sich ja eben auch, wir haben ja vorhin über die Frage schon gesprochen, wie ein gutes Leben aussehen kann. Ne? Und auch für junge Leute auf dem Land stellt sich die Frage, wie können wir eigentlich hier leben? Also ganz klar wirtschaftlich, welche Perspektive haben wir? Wie können wir Brot auf den Tisch kriegen? Aber auch, wie können wir unser Leben sonst gestalten? Was für Möglichkeiten bietet uns das Land? In der Stadt bist du viel näher an dem, was junge Leute sich heute wünschen oder vorstellen, an einem Lebensstil, der natürlich sehr stark an einem westlichen Lebensstil ausgerichtet ist. Auf dem Land sind die Brüche größer als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Also sind ja ein paar junge Leute zurückgekommen und haben angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, den alten Dorfkern zu erhalten. Erstmal aus dem reinen Wunsch, diesen Dorfkern zu erhalten, weil sie das Gefühl hatten, dass er ein Teil der Identität ihrer Dorfgemeinschaft sei. Und haben sich dann mit dem Dorfbürgermeister zusammengetan, der ihr Anliegen unterstützt hat zum Glück, und haben dann angefangen, Kontakt zu suchen zu externen Experten, sowohl von staatlicher Seite, aber eben auch von nichtstaatlicher Seite. Und das war im Endeffekt ein großes Glück für das Dorf, weil dann quasi in einem Prozess, der über 10 Jahre gedauert hat, und herauskam die Idee, dass man ein Dorf zum Teil wieder aufbaut, mit dem Ziel, lokale Traditionen und Bräuche und Handwerke wieder zu beleben. Also wirklich mit dem Ziel, ein Stück weit sich seiner ruralen Identität wieder zu bemächtigen. Aber nicht mit dem Ziel, das alleinig zu tun, also quasi ausschließlich auf ruralen Tourismus zu setzen, sondern dass man das als Kollektiv quasi führt und Investitionen von außen begrenzt. Ich glaube, das ist ein starker Punkt in dem Projekt.
Wenn man heute im Dorf unterwegs ist, dann sieht man, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie was Sinnvolles tun, dass sie was tun, was zu ihnen gehört, aber gleichzeitig auch was sie neu mit reinbringen. Das heißt, jede junge Person, die zurückkommt und eigenes Know-how mitbringt, sei es eben Computerlinguistik oder sei es Literaturwissenschaft oder Astrologie, solche Dinge, die werden alle mit einbezogen.
Ja, das vielleicht zu SVHK. Also ich denke, die beiden Orte haben mich deswegen geprägt, weil es mir so vor Augen geführt hat, wo die Schwierigkeiten liegen, für Tourismus in Iran, aber B, auch die Herausforderungen für die Gesellschaft vor Ort, aber gleichzeitig eben auch die Chancen, die sich auftun für junge Leute, aber auch für Gemeinschaften.
Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, dass es 2015 ja einen Umbruch gab. Es gab davor auch schon Tourismus in Iran, aber vor allen Dingen ab 2015, 2016. Was ist denn da passiert oder was hat sich dadurch verändert?
Also für mich persönlich war das extrem spannend, das so mitzuerleben, weil ich 2011 ja in der Zeit auf dem Ahmadinejad da war und da war ich überhaupt kein Tourist da. Ja, es waren irgendwelche, aus meiner sehr jungen Perspektive, irgendwelche alten Leute unterwegs, die halt dann sich das leisten konnten, mit Wohnwagen Weltreise anzutreten, und die hat man dann vereinzelt bei Persepolis gesehen, zum Beispiel auf dem Parkplatz. Aber es gab eigentlich kaum Reisegruppen. Ich habe in meiner Wahrnehmung um mich herum im Leben kaum Touristen wahrgenommen. ab 2013 hat sich das geändert, also seitdem Rouhani gewählt worden ist. Und dann ging das richtig wie eine Bombe los 2015, 16, nachdem klar war, dass das Atomabkommen zwischen den fünf UNO-Vetomächten und Deutschland steht mit Iran. Was sich definitiv verändert hat, ist, und das denke ich, hat sowohl sehr viel positive als auch schwierige Seiten, ist, dass die Zahl der Touristen eben so immens gestiegen ist und das auch gewollt war. Ich glaube, dass 2017, circa 5 Millionen Leute da waren. 2018 waren es schon fast 8 Millionen. Und ja, das war für mich damals als Reiseleiter natürlich erstmal gut. Ich habe davon profitiert, ich habe das gerne gemacht. Es gab viele Erleichterungen für Gäste, für Reisen, die nach Iran gekommen sind. Eben, es gab auf einmal Visa-Erleichterungen. Als ich das erste Mal nach Iran kam, da habe ich ewig gewartet für mein Visum. Ich habe, glaube ich, 7, 8 Monate gewartet für mein Visum. Es war kein Touristenvisum, es war ein Studentenvisum. Aber trotzdem, ich habe damals meinen Sprachkurs um 10 Tage verpasst, weil mein Visum einfach nicht kam. Und ich dachte, okay, ich kann ihn abschreiben. Und nach 2015 war es sehr viel einfacher, ein Visum zu bekommen. Genau, es wurde dann in den folgenden Jahren auch wurden Möglichkeiten geschaffen, wie zum Beispiel ein Visum direkt am Flughafen zu beantragen, das nennt sich Visum on Arrival, oder eben ein Visum elektronisch zu beantragen, das heißt, ohne einen Umweg machen zu müssen über eine Reiseagentur. Es haben sich auf einmal in Iran ausländische Hotelketten niedergelassen, wie zum Beispiel am Flughafen, gegenüber dem Flughafen von Teheran. Europäische Autoverleiher haben in Iran Autos verliehen. Ja, eine Sache, die vielleicht das individuelle Reisen auch maßgeblich mit vereinfacht hat, war, dass es möglich gemacht worden ist, iranische Bankkarten zu erwerben und ein iranisches Bankkonto zu öffnen für die Zeit der Reise und gleichzeitig iranische SIM-Karten zu erwerben für die Zeit der Reise. Man kann ja keine EC-Karte in Iran benutzen, weil Iran da abgeschnitten ist vom globalen Netzwerk. Genau, die Bankkarten haben es einem dann ermöglicht, dass man das Geld einlagern kann auf dem Bankkonto und dann unterwegs ganz normal, wie hier zu Hause auch, sich Geld ziehen kann am Automaten. Und ich denke, das sind dann Dinge, die viele Leute dazu animiert haben, eben auch alleine zu reisen, weil keiner schleppt gerne ein großes Barvermögen mit sich herum, wenn er reist in einer Situation, wo er nicht einschätzen kann, ob es sicher ist oder nicht. Ja, für Individualreisen definitiv, dass sich ja auch die ganzen sozialen Medien extrem entwickelt haben in den letzten 10 Jahren. Genau die Reisezeit, also 2016 danach, dadurch geprägt worden ist. Ne? Es gab plötzlich Facebook-Gruppen mit 150.000 Mitgliedern aus Iran, Iraner aus der Diaspora und viele, viele Reisen aus aller Welt, wo sich ausgetauscht werden konnte über Reiserouten, über Thema Sicherheit, über Thema, kann eine Frau alleine reisen in Iran? Können Paare, die nicht verheiratet sind, alleine reisen in Iran und ein Zimmer zusammennehmen? Alles Mögliche konnte debattiert werden. Bilder wurden eingestellt, sodass auf eine Art und Weise, auch wenn ich teilweise sehr kritisch bin gegenüber sozialen Medien, schon zu einer Art Demokratisierung von Reise geführt hat, weil man eben nicht mehr nur auf eine Reiseagentur als Vermittler angewiesen war, sondern Dinge selbst in die Hand nehmen konnte. Und eine Sache, die für mich persönlich, der dort vor Ort war, was auf einmal für Möglichkeiten entstanden sind, dass es gab wirklich eine Art von Aufbruchstimmung. Ich erinnere mich noch genau, dass die Shariati-Straße, das ist eine der zwei großen Straßen, die den Norden von Teheran mit dem Zentrum oder dem Süden von Teheran verbinden. Ja, zur Zeit der Sanktionen war es sehr oft so, dass viele Geschäfte in Iran oder viele Iraner, Iranerinnen Güter aus dem Ausland mitgebracht haben und dann in ihren Geschäften verkauft haben. So gibt es zum Beispiel Ikea-Shops in Iran, die aber nicht von Ikea geführt werden, aber wo Iraner, Iranerinnen Güter aus Ikea mitgebracht haben und dann ja in Eigeninitiative vermarktet und verkauft haben in Iran. Und ich weiß noch genau, dass plötzlich die ganze Shariati-Straße voll zu sein schien von richtigen Filialen, von großen Sportartikelherstellern, von deutschen Waschmaschinen- und Haushaltsgeräteherstellern. Und auch die Flugzeuge, wenn man im Flug saß von Deutschland nach Teheran, war man auf einmal unter ganz vielen Europäern. Es hat sich fast angefühlt wie so eine Art Goldrausch. Ja? Also nicht nur Reisende, sondern auch Geschäftsleute, die gesucht haben, die nach Aufträgen in Iran gesucht haben. Und jeder wollte ja seine Chance nicht verpassen, weil Iran ist ja immerhin auch mit 80 Millionen Menschen ein großer Absatzmarkt. dass zum Beispiel Altstädte nach dem Krieg wieder aufgebaut worden sind in Deutschland, wie Münster, oder dass gerade wie in Frankfurt alte Zeilen wieder aufgebaut werden für große Summen Geld. Das konnte man sich in Iran sehr lange Zeit nicht vorstellen. Entweder man hat modern gebaut oder gar nicht. Und für das Moderne mussten dann halt alte Flächen weichen. Und in Teheran ist viel, ganz, ganz viel alte Substanz dieser Bauwut, wenn man so möchte, zum Opfer gefallen. Dazu kommt dann natürlich noch on top, dass natürlich die alten Gebäude in der Regel kleiner sind und gerade in Zeiten, wo die Wirtschaft leidet und wo man vor allem über Immobilieninvestments Geld verdienen kann, natürlich der Bau in die Höhe und die Größe eine entscheidende Rolle spielen, um Kapital anzulegen. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass Yazd, wo sich heute Touristen tummeln und wo es heute ganz viele Cafés gibt, schöne Künstlercafés, ja zum Teil verfallen war, weil die Leute halt weggezogen sind und sich dann eben an neun Viertel von Yazd ein Haus gebaut haben. Eigentlich nur die Leute im alten Stadtviertel gewohnt haben, die sich den Wegzug nicht leisten konnten. Dazu kommt noch, dass in der Zeit von Ahmadinejad, denke ich, auch der Staat kein Geld investiert hat, den Erhalt von Kulturstätten. Ich weiß noch zum Beispiel, dass Persepolis vom Pilz befallen war, die Reliefs. Und das ist dann erst in der Zeit von Rouhani, also in den Jahren danach, aufgearbeitet worden, zum Glück, dass es erhalten wird. Gibt es viele, viele solche Beispiele, die man aufzählen könnte. Ich erinnere mich auch noch an den Palast von Ali Qapu, also den Torpalast am großen Maidan in Isfahan, der eingerüstet war, als ich das erste Mal in Iran war und mir Leute gesagt haben, dass er auf unbestimmte Zeit geschlossen ist wegen Einsturzgefahr. Und der ist heute nach bestem Wissen und Gewissen durch Iraner selber wieder restauriert worden. Es gab also insgesamt eine große Aufbruchsstimmung und was ich besonders spannend fand, war zum Thema Kaffee. Auf einmal überall aus dem Boden quasi Cafés geschossen sind, Coffeeshops, wie sie eben dann heute heißen, und die was ja Eigenes hatten. Also es betrifft nicht nur die Cafés, es betrifft auch Hostels. Es gibt ja neuerdings eben Hostels in Iran, die gab es vorher nicht. Hostels im globalisierten Sinne, ja. Dann gibt es neue Formen von Hotels, nämlich Boutique-Hotels. Also kleine Hotels in kleinen Häusern mit wenigen Zimmern, aber dafür liebevoll gestaltet und individuell gestaltet und eben nicht nach dem Schema F wie dann gibt es Restaurants, Galerien und alle diese Gebäude haben eine Sache gemeinsam. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gibt eine Rückkehr, wenn man so möchte, oder ein Wiederbesinn darauf, was modern ist, ist auch unser eigenes. Das heißt, es gibt einen Rekurs auf das eigene. In dem Moment, wo die Isolation weggebrochen war, und wo man sich wieder als jedenfalls ein Teil der Gesellschaft sich näher an der Weltgemeinschaft fühlen konnte, da konnte man auch wieder das eigene betonen. Und ich finde das eine ganz spannende Bewegung. Und ich, wie soll ich sagen, ich fand das sehr positiv, zumal viele dieser Projekte auch von jungen Leuten ausgehen. Und all diese Leute haben quasi gemeinsam, dass sie ja auch nach einer Art Authentizität gesucht haben und wiederentdeckt haben und für die Gäste, wie soll ich sagen, für die Touristen aufbereitet haben, die es zuvor so nicht gab. Es ist auf jeden Fall eine Chance für das Land in der Hinsicht, gerade wenn junge Leute wieder den Gang aufs Land suchen, eben um diesen Migrationsprozess, ne, von dem ich erzählt habe, der Iran sehr stark prägt, ein bisschen gegenzuwirken. Weil junge Leute eben Know-how mitbringen aufs Land, Kreativität mitbringen aufs Land, aber gleichzeitig eben auch eine Verbindung herstellen zu den Städten. Das heißt, auf einmal ist es dann wieder möglich, auf dem Land zu leben, aber gleichzeitig auch die Verbindung zur Stadt zu wahren. Gleichzeitig hat auch, denke ich, die Regierung selbst gezeigt, dass sie bereit ist, was zu tun. In größeren Städten, angefangen bei Teheran, eine ganze Palette an neuen Museen zum Beispiel. Dazu gehört auch der Umbau der amerikanischen Botschaft in Museum, die lange Jahre lang quasi nicht zugänglich war und heute aber wieder begehbar ist. Genau, ich denke, dass da einiges gemacht, investiert worden ist, was sehr sinnvoll ist. Gleichzeitig denke ich aber auch, das habe ich, glaube ich, auch schon mal angemerkt, wurde sehr vieles auch Hals über Kopf gemacht und vielleicht auch ein bisschen in dem Sinne, dass, was ich vorhin auch erzählt habe, dass es langfristig planen in Iran schwer ist, dass viel investiert wurde, aber vor allem auch von der Regierungsseite in Großprojekte und, wie soll ich sagen, die Koordination zwischen den verschiedenen Entscheidungsebenen, also den Kommunen, den Städten, den Behörden und dem Staat, müsste deutlich verbessert werden. Ob ich denke, das ist was ich nur über die Jahre bessern kann. Und was dann zu der Geschichte auch dazu gehört, ist ja, dass dann ab 2018, also das war quasi der Höhepunkt, und 2019 gab es schon einen leichten Rückgang der Tourismuszahlen wegen der verstärkten Spannungen im Golf. Ja, dass jetzt wieder brach liegt im Endeffekt. Und das ist wahrscheinlich auch so eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ein Teil des Arbeitens in und mit Iran ist, dass man eben nicht einfach sich dem entziehen kann. Wenn man mit Iran arbeitet, dann gehört das dazu, dass man keine langfristigen Pläne machen kann, zurzeit jedenfalls nicht.
Und inzwischen hast du deine eigene Reiseagentur. Wie kam es denn zur Gründung von Iran Closer und was ist das Besondere an eurem Anliegen?
Genau, also ich habe dann natürlich in der Zeit, wo ich in Iran gelebt und gearbeitet habe, meine Frau kennengelernt, die zu der Zeit Managerin im Hostel in Teheran war und selber sehr gerne Storytelling betreibt, das heißt Geschichten sammelt von Menschen. Und wir haben uns dann überlegt, was wir zusammen machen können, weil wir eben Interesse teilen, quasi, dass an den Menschen ausgerichtet ist und an den verschiedenen Lebenswelten der Menschen. Wir haben dann angefangen, zuerst mit einer Instagram-Seite und sozialen Medien einfach Gedanken von Menschen zu dokumentieren, Menschen, die uns begegnen unterwegs, die spannend sind, vorzustellen in kurzen Episoden. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, Salome, meine Frau, immer auch Interesse hatte, Reisen zu leiten. Sie hat in der Zeit, als wir uns kennenlernten, auch die Lizenz für die Reiseleitung in Iran erworben. Und dann war für uns quasi der Gedanke naheliegend, dass wir später uns ein eigenes Projekt aufbauen, um Reisen zu organisieren. Und daraus ist dann die Idee von Iran Closer geworden. Closer im Sinne von vielleicht close up. Also wir beanspruchen nicht, die Nächsten zu sein oder den besten Einblick für das Land zu generieren, sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen der Ansatz, kurz gefasst, es geht darum, dass man Menschen in den Vordergrund rückt und die Geschichten der Menschen, die Narrative der Menschen in den Vordergrund rückt. Das Konzept basiert eigentlich auf der Idee, dass wir das Gefühl haben, dass westliche Medien oft was ganz Wesentliches vergessen, wenn sie Iran im Blick nehmen. Und das ist halt ja das Alltägliche, die Wirklichkeit des alltäglichen Lebens. Und die zweite Sache, die ich im Laufe meiner Tätigkeit als Reiseleiter festgestellt habe, ist, dass es noch eine andere Art zu verkürzen gibt. Also es gibt diese politische Verkürzung Irans, finde ich, eben auf das Geopolitische, auf das Politische. Und es gibt auch eine Art von touristischer Verkürzung Irans als Traumreiseland, als Land von 1001 Nacht, wo die nettesten Menschen der Welt wohnen. Und die Menschen sind super nett. kommt auf jeden Fall nach Iran. Aber es ist halt eine Verkürzung von dem, was Iran einfach ist und was Iran auch zu bieten hat. Man müsste eigentlich Iran eher als Kontinent betrachten, denn als Land, denke ich. Reisen ist eine Form von Transformation. Ich denke, dass jemand, der reist, sich immer auf irgendeine Art und Weise bildet und auch offen ist, sonst wird man nicht reisen. Ja, dass die Menschen in Iran so spannend sind, dass wir sie in den Vordergrund rücken möchten. Daraus entsteht dann die Idee, dass man eine Reise aufbaut wie eine Art Dokumentation, wenn man so möchte. Das heißt, es geht uns zum Beispiel nicht darum, dass wir als Guide im klassischen Sinne als Reiseleiter funktionieren, im Sinne eines Reiseleiters, der eine Art Professor darstellt, also der quasi ein Expertenwissen hat, das nur er besitzt und nur er der Reisegruppe quasi das Wissen vermitteln kann und die Reisegruppe passiv zuhört und lernt. Aber unsere Idee als Reiseleiter ist es, so eine Art Moderator zu sein oder Mediator, wenn man so möchte. Das heißt, wir bauen natürlich die Reisen auf, wir bauen unsere Reisen selbst. Das heißt, wir kaufen die nirgendwo ein oder dergleichen, sondern es sind Reisen, die aus unseren Reisen selbst in Iran entstanden sind. Und wir begegnen Menschen, die wir selbst begegnen unterwegs. Ja, was wir machen, ist, dass wir eine Art Plot aufbauen für jede Reise. Das heißt, unsere Reisen sind themenbasiert und nicht einfach nur eine Anhäufung von Sehenswürdigkeiten oder eben auch UNESCO-Weltkulturerben.
Zum Beispiel für so eine Themenreise?
Nehmen wir zum Beispiel die Wüste als Reiseziel. Wir haben eine Reise, die nennt sich auch das Leben in der Wüste. Und es geht hier ganz explizit nicht nur darum, eine Trekkingreise zu entwerfen, wo man durch die Wüste wandert und ein Naturabenteuer erlebt. Natur ist dabei natürlich auch klar im Vordergrund, Aber es geht auch um das Leben der Menschen. Und es geht ganz klar eben auch immer um die Perspektiven der Menschen vor Ort. Das heißt, wir besuchen zum Beispiel das Dorf Esfahak, aber campen dort nicht nur und bleiben die Nacht, sondern wir sind dort und sind mehrere Tage vor Ort, führen Workshop durch zum Thema Lehmbau mit den Leuten vor Ort und wollen selbst Hand anlegen, wollen selbst erfahren, wie das ist. Wir haben Zeit, mit den Leuten auf die Felder zu gehen und die Leute auf die Weiden mit ihren Herden zu begleiten. Und wir wollen auch mit den Leuten über ihr Projekt sprechen. Das heißt, wir wollen gucken, wie hat das Projekt angefangen, welche Lebensrealitäten haben junge Menschen vor Ort in Iran. Und von dort aus würden wir dann zum Beispiel weiterfahren, wie wird heute sonst noch in der Wüste gelebt. Das heißt, ich habe mal vorhin erzählt, dass in der Region von Dabas die größten Kohleminen Irans liegen, aber es gibt ganz viele andere Minen auch noch vor Ort. Das ist eine der minenreichsten Regionen in Iran. Wir werden uns eine Mine anschauen gehen, weil wir auch wissen wollen, wie wird heute dort vor Ort gelebt. Wir bauen die ganze Reise so auf, dass wir uns überlegen, was gehört zum Leben in der Wüste dazu? Was macht das Leben in Iran jedenfalls in der Wüste aus? Und richten die Wüstenreise danach aus. Natürlich gehört auch dazu, dass man die Wüste durchquert. Ja, ein Teil der Reise ist dann, dass man zu Fuß möglichst viel, es geht nicht überall, aber wo wir können, gehen wir zu Fuß möglichst, ja, man würde es heute neudeutsch vielleicht Slow Tourism nennen, also langsames Reisen, um möglichst da zu sein. Es geht eben nicht darum, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit abzuklappern und den Reisekatalog oder das Reiseprogramm vollzukriegen, sondern eben zu entschleunigen, ganz klar. Und Dinge auszuwählen, die zum Programm passen. Ja, wir durchqueren die Wüste und gucken dann auf der anderen Seite, wenn wir in der Wüste Lut im südlichen Ende angekommen sind, nach 10 Tagen, die Art und Weise, wie Datteln geerntet werden vor Ort, wie es den Bauern heute geht, wie die Ernten ausfallen. Und auch die Industrieanlagen eventuell von den Autofabriken sich anschauen. Überhaupt gehört einfach generell dazu, dass möglichst viel mit den Leuten vor Ort in Kontakt kommt.
Sind das eher Menschen aus Europa oder aus anderen Ländern, die diese Reisen buchen? Oder gibt es auch Interesse von IranerInnen, diese Reisen wahrzunehmen? Weil Reisen im Land ist ja für viele IranerInnen ein sehr großes Thema.
Da muss man ganz klar zu sagen, es wäre natürlich schön, wenn wir zurzeit auch iranische Reisende führen könnten. Es gibt aber in Iran eine ganz klare Regelung. Das heißt, ich als Ausländer kann zum Beispiel keine Reisen für Iraner organisieren. Da geht es auch ein bisschen darum, den heimischen Markt, denke ich, zu schützen. Ich kann als ausländischer Gast oder als Ehemann meiner Frau natürlich mit Iranern reisen gehen, aber ich kann nicht eine iranische Reisegruppe leiten. Im Iran ist es generell sehr stark aufgeteilt, wer welche Arbeiten durchführt. Das heißt, eine ausländische Reiseagentur kooperiert auch immer mit einer iranischen Reiseagentur, was ich richtig finde, weil es geht auch ganz klar darum, Kapital im Land zu halten und auch Know-how im Land zu halten und ins Land zu holen. Umgekehrt heißt das aber auch, dass ich ja nicht einfach in Iran eine Reiseagentur aufbauen kann. Ich kann eine Iran eine Reiseagentur gründen, aber dann wäre diese Reiseagentur eine Incoming-Reiseagentur für europäische Gäste. So, um deine Frage kurz zu beantworten, unsere Reisen richten sich zunächst erst einmal an ausländische Gäste, deutschsprachig, aber auch international. Wir arbeiten auch daran, dass wir die Reisen auch englischsprachig durchführen. Und ich möchte dabei ganz explizit betonen, dass wir die Agentur in Deutschland angemeldet haben oder gegründet haben, heißt nicht, dass wir uns durchweg nur als deutsche Agentur verstehen. Weil wir haben uns von Anfang an mit der Frage beschäftigt, wie kann man möglichst viel Know-how im Land halten? Und von daher hätten wir gerne in Iran eine Firma mit aufgebaut. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie organisiert man dann Reisen? Das heißt zum Beispiel, das zeigt mir meine Erfahrung aus meinen Jahren der Arbeit in BAM, in der Firma, wenn ich eine Reise organisieren möchte von der iranischen Agentur aus, aber die Leute müssen das Geld zum Beispiel von Europa dann direkt mitbringen nach Iran, weil aufgrund der iranischen Sanktionen aufgrund der US- und internationalen Sanktionen gegenüber Iran kein Zahlungsverkehr möglich ist über Kreditkarte. Müssen Gäste, theoretische Gäste, die nach Iran kommen, über große Mengen Bargeld mitnehmen. Und das sind Dinge, die Menschen von vornherein eher abschrecken. Und es ist schwierig, wenn man von Iran aus direkt Akquise betreiben möchte. Ja, also es gibt zwei Gründe. Das eine ist das Technische und das andere ist auch, dass viele Menschen einfach auch zum Teil noch verunsichert sind und eher auf heimische Agenturen zurückgreifen und denen mehr Vertrauen schenken. Was zum Stück weit natürlich auch an den Versicherungen, an dem Rechtssystem liegt, was wir hier haben, was natürlich auch verständlich ist.
Wir haben im Vorgespräch über einen Begriff länger uns unterhalten, den ich ganz gerne nochmal aufgreifen würde. Und zwar haben wir über Ganzheitlichkeit im Tourismus oder ganzheitlichen Tourismus in Iran gesprochen. Ich finde, in deiner Beschreibung kamen schon viele Punkte durch. Zum einen das Anliegen, Know-how und auch Kapital im Land zu halten, Themen zu setzen und langsam zu reisen oder entschleunigt zu reisen und eben nicht nur Sehenswürdigkeiten abzuklappern und sich nicht nur auf Metropolen zu konzentrieren. In dieser ganzen Sammlung würdest du dem noch was hinzufügen, was ganzheitliches Reisen für dich oder für euch noch bedeutet?
Also ich muss dazu sagen, dass ich mal geschaut habe, was unter dem Begriff ganzheitliches Reisen tatsächlich zu finden ist. Und ich habe gemerkt, dass der Begriff schon belegt ist. Das heißt, das, was ich mir persönlich darunter vorgestellt habe, trifft vielleicht gar nicht das, was die Reisebranche darunter versteht. Es gibt zurzeit ganz viele neue Reiseformate. Es bewegt sich unheimlich viel in der Reisebranche. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich entschlossen habe, hier zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, es ist viel machbar und es ist ein spannendes Gebiet zurzeit. Es gibt solche Reiseformate wie Travel Like a Local, Reise wie ein Einheimischer, oder Slow-Touren, den Begriff habe ich ja vorhin für unsere eigene Touren auch schon verwendet, oder Experiential, also erfahrungsbasiertes Reisen, also was würde ich unsere Art zu reisen auch definieren. Das heißt, es gibt ganz viele Nuancen zurzeit, wie verschiedene Unternehmen sich abgrenzen von anderen, aber der Kern dabei ist eigentlich immer, dass es darum geht, noch näher, wenn man so möchte, ans Authentische ranzukommen und vielleicht mal was aufzulösen mit dem ganzheitlichen oder holistischen Reisen. Das ist eigentlich ein Begriff, der steht eher für Bewegung von Wellness, aber nicht im Sinne von Spa, sondern im Sinne von eine Art von Selbstoptimierung. Das heißt, finde dich selbst reisen. Das ist halt so eine Reise, wo ich, also da musste ich komplett lachen, als ich es gelesen habe, weil es einfach überhaupt nicht das ist, was ich unter ganzheitlichem Reisen vorstelle, ja. Es ist halt so eine Art von Fahr nach Indien Yoga. Reise.
Was auch und, schön ist.
Es ist alles schön. Das komme ich gleich. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich will nicht sagen, dass man nicht Yoga machen soll und beim Reisen, bei Gott nicht. Aber es hat halt so eine Art von, es sagt viel aus, wie wir heute reisen im Vergleich zu, wie unsere Eltern oder unsere, die Generation davor gereist sind. Es gibt halt schon, finde ich, einen krassen Hang und Drang zur Selbstoptimierung und gleichzeitig auch zum individualisierten Erleben. Und so eine Art von Suchen nach dem Authentischen. Da stellt sich halt dann immer die Frage, was ist genau authentisch? Also wir zum Beispiel versuchen, diesen Begriff nicht zu verwenden, weil das immer eine Art von Kategorie darstellt, dass jemand weiß, wie was Echtes zu sein hätte. Auch nicht meine einzige Meinung. Es gibt da andere auch, die durchaus die Frage stellen, ob wenn jemand was als authentisch bezeichnet, dass er überhaupt noch authentisch ist. Ich denke, dass auch mit Couchsurfing zum Beispiel. Couchsurfing ist ein Bereich, ich bin selbst viel Couchsurft.
In Iran?
Genau, auch in Iran, ja. Wie ihr es nicht kennt, das ist die Form zu reisen von privat zu privat. Das heißt, es gibt eine Internetplattform, bei der man sich anmelden kann und bei der Menschen, du und ich, jeder kann da mitmachen, dann einen Platz zu Hause anbieten, wo man dann eben im sprichwörtlichen Sinne auf dem Sofa übernachten kann, aber halt kostenfrei. Und das ist eine Form zu reisen, die ich schon auch sehr schätze, weil ich denke, dass sie ja Möglichkeiten, viele Möglichkeiten bietet, für junge Leute zu reisen, aber gleichzeitig auch eben wertebewusst zu reisen, im Sinne von, dass man sich zum Teil auch dem Marktdruck entziehen kann und den Optionen auf dem Markt weitere hinzufügt. Bin selbst in Iran auch mit Couchsurfing unterwegs gewesen und finde die Form zu reisen auch überhaupt nicht verwerflich. Was ich aber schwierig dabei finde, ist, wenn daraus so eine Art, wie soll ich sagen, ja, Jagd nach dem Authentischen entsteht. Und das ist zurzeit irgendwie so generell in der Branche mit all diesen Begriffen, wie soll ich sagen.
Tendenz?
Eine Tendenz, ja. Es gibt eine Tendenz in der Branche und das wird durch, denke ich, durch die aktuelle Corona-Krise noch verstärkt, weil vor allem klassische Reisekonzepte darunter leiden. Es gibt eine Tendenz hin zum immer authentischeren, immer individualisierteren Reiseerlebnis. Und da gibt es dann eben ganz verschiedene Formen. Und wie zum Beispiel eben Travel Like a Local. Das im Endeffekt, denke ich, ein sehr gutes Konzept ist, weil ich erstmal davon ausgehe, dass alles, wo, ja, wie soll ich sagen, eine Art Machtverschiebung hin zum Lokalen, das heißt, man gibt, siehe es fuck, den lokalen Menschen die Möglichkeit, selbst zu definieren, wie sie Reisende empfangen wollen oder wie sie Reisen gestalten wollen. Und es wird nicht in die Hand gegeben von externen Großunternehmen, die Reisen einfach verstehen als eine Wertabschöpfung von einer vorhandenen Infrastruktur. Deswegen, es gibt dort viele gute Dinge, die passieren, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen ein Spiegel dafür, dass wir als Westler vor allem, weil es ja vor allem Westler heute die reisen, ich meine, es tut sich sehr viel, auch im Bereich Asien, das kann ich zurzeit gar nicht einschätzen, aber ich denke, in Zukunft wird eine ganz große Gruppe von Reisenden aus Asien kommen oder auch aus Südamerika. Aber gleichzeitig, wie soll ich sagen, gibt es den Hang dazu, so eine Art Reise als persönliche Erfahrungsbereicherung zu sehen, die man gemacht haben muss. Und ich finde Couchsurfing immer dann schwierig, wenn man das Komplexe dahinter quasi außer Augen lässt. Ich glaube, wichtig ist, und das wäre dann, glaube ich, mein Konzept von ganzheitlichem Reisen, dass man sich immer bewusst macht, dass man gerade reist und wo man hinreist und das Reisen an sich einen Wert darstellt und eigentlich nicht etwas, was einem zusteht, nur weil es andere auch machen oder nur weil das irgendwie zum Lebensrhythmus in unserer durchstrukturierten Welt im Westen dazugehören sollte. Für mich ist ganzheitliches Reisen ein Reisen, das auf Zufriedenheit ausgerichtet ist und nicht auf Glücksmomente. Und das ist, glaube ich, das, was zurzeit vorwiegend verkauft wird, Glücksmomente. Und diese Glücksmomente sind kurzlebig. Das heißt, man rauscht quasi von einem Erlebnis in das nächste. Und das wird natürlich dann noch durch Instagram und die sozialen Medien verstärkt, dass man überall auf der Welt ganz tolle individuelle Erlebnisse haben kann, die einen quasi berauschen. Ja, und dazu kann dann auch quasi sein, eine Erfahrung, dass man eine Feier mit den Iran mitmacht zum Beispiel.
Dadurch entstehen wahrscheinlich auch viele Vorurteile oder viele so Eindrücke von Iran als einem Land der Extreme. Es ist ein Land der Extreme, keine Frage. Aber so die Reiseerlebnisse, die hangeln sich ja oft auch von so extremen Erfahrungen oder hangeln sich entlang von extremen Erfahrungen.
Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr beurteilen, weil ich kein Weltenbummler bin. Also ich kann nicht sagen, wonach Menschen zum Beispiel dann in anderen Reiseorten, die sie besuchen, suchen. Ich weiß nicht, ob Iran sich im Endeffekt dann so sehr davon unterscheidet. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ja schon so eine Art Boom losgetreten worden ist 2016, dann infolge des Atomabkommens. Und dass viele Leute natürlich, und das habe ich selbst auch erlebt, als ich einmal eine Reise nach Saudi-Arabien geleitet habe, das war das erste Mal, oder ich glaube sogar die erste Reise überhaupt nach Saudi-Arabien, oder eine der ersten jedenfalls. Und die Reise war schnell ausverkauft. Die Leute haben einen teuren Preis dafür bezahlt. Und es war für mich eine sehr herausfordernde Reise zu leiten, weil die Menschen so verschieden waren. Weil ja nach so langen Jahren, ich weiß nicht, manche davon hatten 20 Jahre gewartet, mal nach Saudi-Arabien zu reisen. Und als sie die Möglichkeit hatten, das sofort wahrgenommen haben. Wie soll ich das beschreiben? Ich hatte das Gefühl, es gibt da so eine Art wilden Westmanier. Das ist vielleicht sehr böse ausgedrückt. Ich muss halt dabei an Der mit dem Wolf tanzt denken. Kennst du den Film? Kennt ihr den Film? Der mit dem Wolf tanzt. Da gibt es diese Figur John Dunbar, gespielt von Kevin Costner. Das ist ein Film aus den 90ern. Und der spielt einen Offizier, einen Leutnant, der sich versetzen lässt an die Westfront damals Amerikas, also an den Westen, den mittleren Westen. Und das tut, weil er den Westen erleben will, bevor es den Westen nicht mehr gibt. Und mir kommt das oft so vor, dass wir das dann in so einem Moment wie da bei Saudi-Arabien oder dann eben auch mit Iran, wo sich ein Land scheinbar öffnet, obwohl es vorher auch schon möglich war, dort zu reisen, aber dadurch, dass es quasi anders medial wahrgenommen wird, gibt es Möglichkeiten, vielleicht gibt es auch konkretere Möglichkeiten, wie die Visa-Erleichterung. Jedenfalls ist das ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel für den Moment, weil Leute dann das Gefühl haben, es gibt etwas Unberührtes zu entdecken und es gibt etwas, was man hinterher vielleicht nicht mehr so sehen kann, wenn das mal touristisch erschlossen wird. Das ist so eine Sache, die ich nicht so sehr mit ganzheitlichem Reisen verbinde. Und das andere ist, dass so wie ich Reisen verstehe, ist Reisen zum großen Teil auch sinnstiftend. Und ob man jetzt alleine reist, ich meine, wir unterstützen auch sehr gerne und häufig Leute, die alleine in Iran reisen wollen. Ich finde das völlig legitim und auch anderswo. Aber es verkürzt vielleicht in der Hinsicht die Perspektive, wenn man so schnell reist, es ist schwer für mich zu definieren. Ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, ne? Wie ich darauf, also eben auf diese Sache mit Couchsurfing reagiere, weil ich das für mich auch nicht ganz klar habe. Die Schwierigkeit dabei ist eventuell, wenn man bewusstes Reisen missversteht, mit nach authentischen Erlebnissen suchen, reisen. Also bewusst heißt für mich, dass man sich eben gewahr ist, dass man reist und dass man Erfahrungen macht und diese Erfahrungen verarbeitet. und dass man das eben auch bewusst wahrnimmt, als einordnet, dass man das vielleicht eventuell auch reflektiert und sagt, das sind die Erlebnisse, die ich hier mache in dem und dem und dem Kontext. Aber dass man sich auch bewusst ist, dass man immer eine Besucherhaltung dabei ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Klappentexten von Büchern lese, dass Bikini-Partys in Maschhad möglich sind und alles möglich sei, dann denke ich, das ist komplett einfach an der Realität vorbei, der gelebten Lebenswirklichkeit. Ja, es gibt Feiern in Iran und ja, man kann auch daran teilnehmen, aber das ist immer so eine Art Außenperspektive, die man hat, weil man ja quasi, wie soll ich sagen, man fühlt sich moralisch auf der richtigen Seite, ohne aber ein Risiko einzugehen, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ja, dass man ausgewiesen wird. Und jetzt auch zurzeit in der Corona-Krise kann man zu Hause sitzen und sagen, dann verreise ich lieber nicht oder ich verreise lieber in Europa oder ich suche mal aus, wo ich hinreise. Ja? Aber Iran zum Beispiel gerade lieber nicht, weil das ist mir zu gefährlich oder was auch immer. Wenn eine Krise entsteht, wenn die Spannungen zunehmen zwischen Ländern, spezifisch hier Iran, Amerika, da kann man sich immer rausziehen, weil man ist ja nur Reisender. Und trotzdem hat man das Gefühl, man hat was Echtes wahrgenommen, wenn man dort war. Für einen Augenblick jedenfalls. Und ich will das gar nicht absprechen, dass das nicht, wie soll ich sagen, nicht echt ist, was man dann erlebt. Aber es ist einfach nicht alles. Es ist genauso nicht alles, wie wenn man Iran eben als Gottesstaat darstellt, wo es im Endeffekt nur zwischen finsteren Mächten und Mächten des Lichts, ja, wie soll ich sagen, in Kampf tobt und wo man sich irgendwie auf eine klare Seite schlagen könnte. Ich persönlich finde nicht, dass mir das zusteht, diese Rolle. Und das ist auch keine Rolle, die ich während meinen Reisen einnehmen möchte. Mein Ansatz ist da vorsichtiger, ehrlich gesagt. Es ist eher ein Ansatz von Herantasten, von Zuhören, von Reflektieren dann auch, ja.
Die Reisen, die ihr anbietet, die klingen ja schon auch in der Beschreibung ein bisschen anders. Da werden ja auch andere, wie du vorhin erzählt hast, da werden Themen gesetzt. Du hast im Vorgespräch auch mal von sogenannten Nerdreisen gesprochen, wo dann zum Beispiel, ich glaube, Priester oder Pfarrer, war das eine Pfarrerreise?
Genau.
Zusammenkamen und ihr dann auch mit Geistlichen in Iran zusammen Gespräche geführt habt und Diskussionen. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Gruppe nochmal andere Reiseerwartungen mitbringt als jetzt ein Individualreisender oder jemand, der die hiesigen Bücher gelesen hat oder dergleichen. Was sind denn so Reiseerwartungen oder Vorteile, die Menschen oft mitbringen, wenn sie nach Iran reisen und wo ihr erstmal mit den Menschen drüber sprechen wollt?
Das Spannende ist eigentlich, dass die Menschen, die nach Iran reisen, ja erstmal bereit sind, sich auf den Dialog einzulassen und damit eigentlich schon ja, sehr reflektiert ankommen. Also ich habe eigentlich nie eine Person erlebt, die völlig unreflektiert in das Land kam, ohne Fragen oder ohne eine Idee oder auch eine Offenheit, quasi seine oder ihre Fragen nicht in Frage stellen zu wollen. Ich denke, dass Leute sich vorher Gedanken machen. Ja, vorher hat man, also Leute, die sich überlegen, nach Iran zu reisen, die werden oft konfrontiert mit Unverständnis von Freunden, von Familie, mit Sorge. Willst du das wirklich tun? Ist das sicher? Wenn sie da einmal da sind, dann sehen sie, dass diese Bedenken erst einmal völlig unbegründet sind, dass man sehr sicher in Iran reisen kann, dass die Menschen einen unterstützen, dass auch die Behörden einen unterstützen, dass man sich zum Thema Sicherheit in Iran keine Gedanken machen muss. Das ist das eine. Dann kommen natürlich Menschen mit verschiedenen Anliegen und Ideen und Wünschen nach Iran. Die genannte Reise mit den Priestern oder auch Mitarbeitern von religiösen Institutionen. Das sind natürlich spezielle Reisen. Das heißt, das sind Leute, die an uns herantreten mit einem speziellen Wunsch. Zum Beispiel eben eine Gemeinde oder Organisation, die sagt, wir würden gerne das Thema mal unter die Lupe nehmen. Wir wollen uns das anschauen. Wir wollen gucken, dass wir in einen Dialog kommen. Kannst du sowas organisieren? Und dann machen wir das. Und das machen wir sehr gerne. Da haben wir zum Glück auch Kontakte für. Das sind unterschiedliche Erwartungen von einer Person, die einen speziellen Wunsch hat, eben der durchzuführen ist, und Personen, die sich einfach überlegen, okay, aber ich habe Interesse, nach Iran zu reisen. Ich denke, dass diejenigen, die zum ersten Mal nach Iran kommen, oftmals einfach nur viele Fragezeichen haben. Die wollen gucken, stimmt das, was wir in den Medien hören? Ist Iran wirklich so? Ist Iran schwarz-weiß? Und sind oft sehr begeisterungsfähig, auch sich auf den Dialog einzulassen. Das ist auch der Teil an der Arbeit, der mir besonders Spaß macht, ehrlich gesagt. Weil ich bin leidenschaftlich Reiseleiter und verstehe das eben als eine pädagogische Arbeit. Ich habe das immer schon gerne gemacht, mit Menschen zu arbeiten, und halte mich so auch ein bisschen nach dem Ansatz von einer nachhaltigen Bildung. Also einer Bildung, die den Kontext in den Vordergrund stellt und die Frage nach Narrativen in der Gesellschaft im Vordergrund stellt, als Detailwissen über eine bestimmte Säule oder ein bestimmtes Stück im Museum. Mir geht es immer darum, dass Menschen ein Verständnis dafür bekommen, wie tickt Iran eigentlich? Oder eben, wenn wir spezialisiertere Reisen machen, wie ticken die Menschen vor Ort? Ich habe ja vorhin von der Wüstenreise erzählt. Und es ist dann schon sehr spannend, finde ich, mit den Menschen vor Ort, also mit den Reisenden vor Ort zu arbeiten und dann die gegebenen Denkmuster zu hinterfragen. Und da gehört das dann schon manchmal dazu, dass es ans Eingemachte geht, weil viele Menschen, die nach Iran kommen, haben zunächst erst einmal das Gefühl, dass sie auf der moralisch richtigen Seite stehen. Und die Menschen sind dann oft überrascht, wenn sie eben mit den verschiedenen Lebenswirklichkeiten vor Ort konfrontiert werden.
Ich finde, es gibt schon manchmal auch eine gewisse Naivität, was so Iran-Reisen betrifft. Also ja, es gibt viele sehr, sehr freundliche Menschen. Und du hast ja auch vorhin gesagt, so Sicherheit, man kann sicher nach Iran reisen. Aber es ist halt, ne, man ist, glaube ich, so als Reisender ist man immer irgendwie in einem ganz anderen Fahrwasser als jetzt Menschen vor Ort. Wie geht ihr mit dieser Naivität um, die man ja auch nicht irgendwie komplett ersticken will, aber wo man natürlich irgendwie so das, da muss man ja dran arbeiten, da muss man ja irgendwie eine Tiefgründigkeit entstehen lassen.
Das ist eine Herausforderung definitiv, weil die meisten Reiseunternehmen reisen erstmal als Kontaktvermittlungsbörse im weitesten Sinne wahrnehmen. Das heißt, ich schaffe einen Kulturdialog, indem ich Menschen irgendwo hinfahre und sie dann Erfahrungen machen lasse. Und dann kommen sie zurück und sie haben Eindrücke gewonnen und haben dann dadurch einen Lernprozess gemacht zum Beispiel. Ja. Und dadurch entsteht, denke ich, so eine Art Naivität, weil man die Menschen ein Stück weit mit dem, was sie dort erleben, halt alleine lässt. Ich denke nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Ja. Aber ich denke, dass man da unterscheiden muss zwischen zwei Arten von Naivität. Ich denke, es gibt eine ehrliche, aufgeschlossene Art von Naivität im Sinne von, dass man einfach ohne Wissen an der Sache rangeht mit vielen Fragen. Und es gibt eine Art von Naivität, dass man denkt, etwas zu wissen und das eigene Wissen quasi nicht zur Disposition stellen möchte, also nicht in Frage stellen lassen möchte und denkt, dass man das Richtige tut. Und ich denke, dass diese Art von Reisen eher kontraproduktiv ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Kehrseite von Tourismus und das ist eine Sache, die nicht nur Iran betrifft. Ich denke, dass Tourismus definitiv eine zweischneidige Sache ist, die sowohl Lösung als auch Problem zugleich ist oder Problem und Lösung zugleich ist. Weil dort, wo viele Menschen sind, gibt es auch immer Naivität. Ich glaube, das kannst du gar nicht verhindern. Ja? Was man halt tun kann, ist, den Menschen Angebote zu schaffen, um sich selbst zu hinterfragen. Da müssen Menschen selbst wählen. Ich finde das eine schwierige Frage und es ist auch eine Frage übrigens, die ich mich immer auch gestellt habe zu meinem eigenen Arbeitsansatz und wie ich eigentlich reisen möchte. Wie kann ich mir vorstellen, im Bereich Tourismus zu arbeiten? Ja? Ich habe eine klare Vorstellung, aber es wird sich dann auch zeigen, zum Beispiel, ob das funktioniert. Weil wie viele Leute wollen sich darauf einlassen? Meine Erfahrung ist, dass Menschen dazu bereit sind, aber wie viele Leute wollen sich ehrlich darauf einlassen, dass sie sich in Frage stellen während dem Reisen? Ich denke zum Beispiel, dass dort auch wieder als Beispiel SFAQ eine Vorreiterrolle eingeht.
Wieso?
Weil sie eben für sich selbst als Community definiert haben, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und das ist wichtig. Also im Bereich Tourismus ist es extrem wichtig, dass man diese Definition nicht anderen überlässt, eben zum Beispiel Außenstehenden, also nicht den Medien, aber auch nicht den Touristen, die kommen und reisen oder auch nicht irgendwelchen Institutionen, die in deinem möglichen Namen Werbung betreiben nach außen hin. Ja, SVHK hat zum Beispiel als Community beschlossen, dass sie Regeln aufstellen für jeden Touristen, die jeder Tourist, wenn er kommt, per Mail bekommt und auch überall ausliegen sieht dort im Dorf. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man bitte die traditionelle islamische Kleidungsweise befolgen soll. Und das kommt nicht daher, weil es ein Gebot von oben ist, sondern weil die Menschen als Community überlegt haben, in welcher Art sie Tourismus wollen und das dann so für sich definiert haben. Und das ist, glaube ich, für Iran eine Chance zurzeit, weil Iran ist kein Massentourismusland. Ich denke, dass solche Fragen, wie du sie gerade stellst, deswegen in Iran auch so auftauchen. Also die Frage der Naivität ist deswegen auch so in Iran offenbar, weil Iran ein sehr mythifiziertes Land ist, im Positiven wie im Negativen, aber gleichzeitig ja auch eins, über das wir einfach wenig Informationen haben und das wenig erschlossen worden ist, touristisch gesehen. Wenn wir es vergleichen, zum Beispiel mit Italien oder Spanien, da gibt es die gleichen Probleme, da gibt es auch Menschen, die naiv reisen und Menschen, die sich auch keine Gedanken dazu machen wollen, wie sie reisen. Und das halte ich für ein Problem der Reisebranche. Und dazu habe ich keine jetzt keine klare Antwort. Was man zu sagen kann, ist, dass Iran, dadurch, dass es kein Massentourismusland ist derzeit und wahrscheinlich voraussichtlich auch die nächste Zeit kein sein wird, und dadurch, dass Iran am Anfang des Prozesses der Tourismusindustrie steht, die Chance hat, das für sich zu definieren als, als Gesellschaft, als, als Land. Dafür müsste es aber einen Austausch geben, also zwischen den staatlichen Behörden und den lokalen Communities. Und da sehe ich eher die Schwierigkeit in Iran, so dass eigentlich eher versucht wird, möglichst schnell Gewinnmargen zu erzielen, was auch wiederum verständlich ist, weil Iran in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage sich befindet. Und ja, die Regierung im Tourismus, es gibt ja die Vision 2025, also den 20-Jahres-Plan, der 2005 verabschiedet worden ist von der Regierung, dass man Iran in eine Wissensgesellschaft transformieren möchte. Und Tourismus zählt da auf jeden Fall zum Grundpfeilern dazu, als ein mögliches, als einen möglichen Bestandteil zur Diversifizierung der Industrie und Wirtschaft. Also will Iran quasi viele Touristen haben. Das ist was, was die iranische Regierung auch fördert, ja, weil das willkommen wird, weil das Kapital auch gewollt wird. Und wenn man dann so einen großen Zustrom von Menschen hat, dann ist es natürlich auch schwer zu bestimmen, was man damit macht und wie man das eigentlich lenken und leiten möchte.
Wir haben ja gerade über bestimmte Blicke auch auf das Land gesprochen. Was ist denn dein blinder Fleck, wenn es um Iran geht?
Da muss ich nachfragen, was du mit dem blinden Fleck meinst.
Also ich glaube, dass jeder von uns eine gewisse Perspektive hat und jeder von uns geprägt ist durch eigene Erfahrungen, durch Umstände, durch unseren Horizont, durch das, was wir erleben, durch Familie, durch Freunde, durch Partner, durch Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass jeder von uns hat eine Perspektive. Es gibt nicht sowas wie einen objektiven Blick. Und ich glaube, man kann seinen Blick weiten und möglichst versuchen, intersubjektiv auf etwas draufzuschauen. Aber ich glaube, dass es immer irgendwo einen blinden Fleck gibt. So wie man auch in der Sicht einfach einen blinden Fleck hat. Ein blinder Fleck ist für mich einfach ein Begriff, was ist etwas, was einem selber schwerfällt zu sehen. Zum Beispiel, ich habe auch eine gewisse Brille auf. Ich bin, wenn ich in Iran bin, bin ich eine Ausländerin. Ich komme aus dieser Rolle nicht raus und dadurch sehe ich bestimmte Dinge vielleicht nochmal nicht oder dadurch geht mir ja auch was verloren. Und ich weiß darum, dass da gewisse dunkle Punkte sind oder Dinge sind, die ich nicht so sehen kann. Und ich meine, du lebst und arbeitest ja schon seit sehr langer Zeit in Iran und mit Iran und über Iran. Aber gibt es etwas, wo du sagst, naja, also ich komme zum Beispiel aus meiner Rolle als Akademiker, da komme ich habe immer wieder einen akademischen Blick auf die Dinge. Oder gibt es etwas, wo du sagst, da komme ich nicht raus oder das ist was, da das sehe ich vielleicht nicht. Zum Beispiel in einem anderen Gespräch, was ich gefühlt habe, sagte einer, er hat halt immer eine soziologische Brille auf. Und er stellt sich immer ganz schnell halt an Fragen, die so in diese Richtung gehen. Und noch eine andere, mit der ich gesprochen habe, die meinte, naja, sie wird halt, sie ist halt eine Frau und bestimmte Dinge, die jetzt so nur Männern zugänglich sind in der Gesellschaft, die wird sie halt nicht mitbekommen, die kriegt sie halt aus zweiter Hand mit.
Was ein blinder Fleck für mich, ich denke, dass ich weit davon weg bin, ehrlich gesagt, dass ich irgendwie für mich klar definieren kann, was Iran eigentlich ist. Und das ist irgendwie gut zu wissen, weil man weiß, dass man immer Arbeit hat, immer was zu tun hat, aber gleichzeitig, wie soll ich das ausdrücken, vielleicht bleibt man trotzdem immer irgendwo in der Außenperspektive, ja. Wie soll ich sagen, es gibt ja in jeder Gesellschaft, in jeder Community gibt es unausgesprochene Regeln, aber in Iran sind die so fluid, also sie verändern sich ständig und entwickeln sich immer neu und man ist eigentlich ständig dabei, neue Regeln zu lernen und neu was zu tangieren, was gerade machbar, sagbar, umsetzbar ist. Und ein blinder Fleck ist für mich vielleicht, dass ich, ich muss gerade selbst lachen, dass ich das so formuliere, weil ich das nie mehr gedacht hätte. Ich habe auch schon in anderen Ländern gelebt, zum Beispiel in Irland, und ich hatte nie das Gefühl, deutsch zu sein. Und in Iran habe ich auf einmal phasenweise nicht immer das Gefühl, ich bin deutsch, weil ich teilweise dann schon denke, ja gut, aber so ist besser. Also ich kann verstehen, dass ihr das so machen wollt, zum Beispiel in der Firma oder so, aber ich finde es nicht richtig. Ich denke, es gäbe einen anderen Weg, und das dann nicht zur Disposition stellen zu können, finde ich schwierig. Und also ertappt man sich dann schon auch dabei, dass man den Blick von außen irgendwo mal behält.
Also mit dem, dass du merkst, du bist deutsch, meinst du nicht, dass du sagst, du weißt, wie es besser geht, aber dass für dich es eigentlich möglich sein muss, Dinge zur Diskussion zu stellen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das heißt das. Das heißt auch, dass es Momente gibt, wo ich, weiß ich nicht, wo ich lieber europäisches Fernsehen schaue als iranisches. Es ist banal, aber es sind Dinge, die mich als, als Religionssoziologen oder als jemand, der eben sein Leben lang eigentlich mit Menschen arbeitet, dann irgendwie doch selbst erstaunen lässt, dass ich dann die Phasen habe, wo ich mich lieber rausklinke und sage, gerade will ich nicht und ich habe gerade die Schnauze voll. Und das hatte ich definitiv auch meiner Studienzeit nicht. Also als ich in Iran studiert habe, war das nicht der Fall. Das ist vielleicht dann eben, es gibt so einen dauernden Anpassungsdruck und Bewegung, dass man eigentlich immer beschäftigt ist, sich, ja eben, wie soll ich sagen, diese ungeschriebenen Regeln, also man ist immer beschäftigt zu gucken, wie laufen gerade die Linien des Sagbaren und Machbaren, dass das Energie kostet. Und das ist vielleicht was ich vorher unterschätzt habe, definitiv.
Zum Abschluss dieses sehr anregenden Gesprächs, wo ich auch, glaube ich, noch über vieles nachdenken muss und werde, habe ich noch eine Frage. Die hat auch ein bisschen Selbstzweck, weil ich gerne meinen Farsi auf Vordermann bringen möchte. Hast du ein Lieblingswort in Farsi?
Ich habe das schon gehört bisher.
Sehr interessante Begriffe. Aber einfach irgendwie, ja, einfach so aus dem Bauch heraus hast du ein Lieblingswort. Ob es jetzt die Bedeutung ist oder der Klang oder beides. Es gibt ja manchmal so Worte, die einem einfach auf der Zunge schmecken.
Das ist ein schöner Ausdruck. Ich kann nicht eins benennen, nein, weil dafür ist mir die Sprache zu heimisch. Also was ich definitiv sagen kann, ist, dass für mich Persisch immer was hatte wie barfuß gehen. Es hat sowas Leichtes. Ich weiß nicht, ich kann das nicht genau definieren. Es hat was Leichtes, vielleicht diese Diphthongs wie or zum Beispiel, dass du neben einem klaren A wie im Deutschen auch so eine Art schwedisches or hast. Ich finde, das hat immer sowas, also es hat einen Singsang, die Sprache, die ja auch ein bisschen italienisch klingen mag für Außenstehende. Ja, und das war mein erster Gedanke zur Sprache war, es ist für mich wie barfuß gehen. Weil es so auf Zehenspitzen gehen ist, weißt du. Also es ist nicht so ein schwerer Schritt, sondern es ist eher so ein federnder Schritt.
Es war sehr schön und sehr inspirierend, mit dir zu sprechen, Matthias. Du hast uns viele sehr wichtige Einblicke gegeben. Vielen Dank an der Stelle, dass du da warst.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die eine oder andere Person sich nach Iran verleiten lässt. Ich denke, dass es ein spannendes Land ist in jeder Hinsicht. Und in jedem Fall eine Reise wert.